Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Ich hoffe, ihr seid heute angesichts des Bahnstreiks nirgendwo stecken geblieben. Vielerorts ging ja nix bis wenig. Und knapp 60% haben aktuell kein Verständnis für diesen Warnstreik, zeigt eine neue YouGov-Umfrage. Viele waren einfach genervt.
Nee, habe ich nicht so viel Verständnis. Tatsächlich habe ich kein Auto und versuche, die Umwelt zu schonen. Und dann finde ich schon ziemlich scheiße, wenn dann man noch nicht mal mehr irgendwie mit der Bahn fahren kann.
Nicht wirklich.
Warum nicht?
Weil die ein gutes Angebot auf dem Tisch hatten.
Wie es weitergehen könnte in den Tarifverhandlungen, schauen wir uns gleich an. Und wir gucken auch auf den SPD-Parteitag. Der ist heute in Berlin gestartet. Und er hat Bundeskanzler Olaf Scholz in den letzten Wochen ziemlich hart kritisiert.
Aber falls dich in deiner Burg, in deinem Berliner Kanzleramt noch irgendetwas erreicht, falls du dich noch daran erinnerst, für welche Partei du angetreten bist, ändere deinen Kurs.
Da hört ihr Juso-Chef Philipp Thürmer. Mit ihm sprechen wir drüber, was er von Olaf Scholz und der SPD-Führung erwartet an diesem Wochenende. Es ist Freitag, der 8. Dezember. Ich bin Rahel Klein. Schön, dass ihr zuhört.
Deutschlandfunk Nova.
Das Wort des Jahres, das passt heute ziemlich gut zur Deutschen Bahn, nämlich Krisenmodus. Den haben heute vor allem die Fahrgäste. Seit 22 Uhr gestern Abend geht im Personenverkehr wenig. Und der Streik dauert ja noch bis heute Abend 22 Uhr. Matthias Wurms aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichtenteam. Wo fahren denn gerade noch Züge?
Also so ganz genau kann ich es dir nicht sagen. Es gibt einen Notfahrplan, aber die Bahn sagt selbst, dass der nur ein sehr begrenztes Angebot sichert. Das heißt im Klartext, von den ICE fährt nur ungefähr jeder fünfte und von den Regionalzügen kann ich es gar nicht genau sagen. In Süddeutschland, da gibt es ja eh noch das Chaos durch den vielen Schnee vom letzten Wochenende, da fährt auf manchen Strecken gar nichts. Anderswo gibt es einige Züge. Grundsätzlich ist es so, dass die Lokführergewerkschaft im Südwesten und in Ostdeutschland besonders viele Mitglieder hat und da könnten deshalb mehr Züge ausfallen.
Okay.
S-Bahnen fahren in der Regel, da hat die GDL nur in Hamburg und Berlin zum Streik aufgerufen. Aber ich sag mal so, wer heute unbedingt Zug fahren muss, der sollte auch unbedingt im Netz gucken auf bahn.de oder in der Bahn-App.
So, und wie lange dauert das jetzt, bis das alles wieder nach Plan läuft?
Die Bahn sagt, dass sie morgen früh wieder alle Züge am Start haben will. Aber ne, manche Züge sind ja deshalb gestern schon vor Streikbeginn stehen geblieben, damit sie nicht irgendwo in der Pampa landen.
Ja.
Aber es kann natürlich trotzdem noch ein bisschen dauern, bis alles wieder normal läuft. Und dann rechnet die Bahn außerdem damit, dass die Züge morgen extrem voll werden. Ist ja klar, viele von denen, die heute nicht fahren konnten, die fahren dann morgen. Die Tickets gelten auch noch und beim Sparpreis und Supersparpreis dann natürlich auch ohne Zugbindung.
Und wenn ich jetzt gar nicht mehr fahren kann oder nicht mehr fahren will?
Also, wenn dein Zug ausfällt, dann kriegst du dein Geld zurück. Du hast ein Jahr Zeit, auch dein Ticket einzureichen, online oder am Schalter. Und auch wenn du unterwegs zum Beispiel merkst, es klappt alles nicht, weil ein Anschlusszug fehlt und du dann zurückfährst, dann kannst du dir dein Geld wiederholen. Wichtig ist aber, wer heute mit einem Regionalticket, was er ursprünglich gelöst hat, den ICE oder den EC nimmt, weil der fährt, der muss erstmal den Zuschlag zahlen und kann sich den aber dann auch zurückholen. Das gilt nicht beim Deutschlandticket. Und wie immer ist es, wenn dein Zug viel Verspätung hat, dann kriegst du anteilig was zurück.
Okay, also es ist ein bisschen komplizierter, man muss ein bisschen gucken.
Ja, ich glaube schon,
es geht. Aber es geht. Jetzt ist dieser Streik fast durch, also bis heute Abend 22 Uhr, aber es ist ja womöglich nicht der letzte. Warum ist das denn eigentlich so schwer, dass sich die Bahn und die Lokführergewerkschaft wenigstens, dass sie wieder miteinander reden?
Das kommt ein bisschen drauf an, wen du fragst. Also die GDL, die Gewerkschaft, die fordert ja unter anderem eine 35-Stunden-Woche im Schichtdienst. Und zwar bei gleichem Lohn. Im Moment sind es 38 Stunden. Und da sagt die Bahn, also Personalvorstand Martin Seiler, das geht nicht. Wir finden gar nicht genug neue Leute, um das auszugleichen. Die GDL soll sich lieber der Wirklichkeit stellen, anstatt unerfüllbare Forderungen zu stellen.
Und hat er da recht?
Naja, es ist schon so, dass tausende Fachkräfte fehlen bei den Bahnen und eben auch viele Lokführer. Aber die Gewerkschaft sagt dann, wenn ihr den Job attraktiver macht, mit kürzeren Arbeitszeiten, bei gleichem Lohn, dann findet ihr auch neue Leute.
Und das Argument wiederum überzeugt die Bahn wahrscheinlich nicht.
Nee. Also GDL-Chef Klaus Weselski sagt, das Bahnmanagement ist ja nicht mal bereit, über kürzere Arbeitszeiten auch nur zu sprechen. Also, sagt er, wer nicht hören will, muss die Konsequenzen tragen.
Das sind ja dann vor allem die Fahrgäste. Haben die denn Verständnis für den Streik?
Also ich habe den Eindruck, dass es schon viel Kritik gibt, Streiks so mitten in der Adventszeit, dann noch, wenn die Bundesregierung eh sparen muss. Aber ich habe jetzt auch nur gesehen, was andere Medien berichten. Ich war jetzt nicht selbst am Bahnhof. Ein Kollege ist gerade mit der Bahn gekommen, der hat es geschafft. Der sagt, dass es eher leer war. Also es konnten wohl zumindest viele irgendwie auf den Streik reagieren, sind jetzt nicht irgendwo gestrandet.
Ich habe irgendwo eine YouGov-Umfrage gelesen, da waren glaube ich 59% hätten gerade nicht so viel Verständnis für den Streik. Mhm. Also das geht ja auch genau in die Richtung.
Das waren schon mal mehr, ne? Ja. Also die Verständnis hat.
Ja, genau. Also 60% kein Verständnis. Das heißt, der Rückhalt ist da gerade zumindest nicht so da. Jetzt könnte es ja auch noch heftiger werden. Es läuft schon eine Urabstimmung über unbefristete Streiks.
Stimmt. Und es wird sehr wahrscheinlich auch eine Mehrheit dafür geben. Und das könnte bedeuten, dass dann richtig lange gestreikt wird. Aber wohl erst nächstes Jahr. Die GDL hat zumindest gesagt, dass es bis zum 7. Januar erstmal keine weiteren Streiks geben soll. Aber dann möglicherweise schon.
Die Lokführergewerkschaft GDL hat für heute ja zum Streik aufgerufen. Ihr habt es wahrscheinlich gemerkt, wenn ihr unterwegs sein wolltet mit der Bahn. Matthias Wurms hat uns zusammengefasst, wie der Streiktag heute gelaufen ist und wie es auch weitergehen könnte und warum es auch schwierig ist, da irgendwie zu einer Einigung zu kommen. Danke, Matthias.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Rot, Grün, Gelb. Drei Parteien bilden die aktuelle Bundesregierung, in der es immer wieder knallt. Man muss immer wieder Kompromisse eingehen. Und so richtig viel Verständnis hat Philipp Thürmer, Vorsitzender der Jusos, aber trotzdem nicht für seine Parteiführung.
Ja, Augen auf bei der Berufswahl, würde ich da sagen. Als Kanzler kann man aber im Ergebnis nicht nur moderieren, sondern man muss auch eine klare Richtung vorgeben.
Also Augen auf bei der Berufswahl, das hat er Ende November bei uns im Interview gesagt. Heute startet in Berlin der Bundesparteitag der SPD und es dürfte kontrovers werden. Philipp Thürmer ist natürlich auch mit dabei als Chef der SPD-Jugendorganisation. Und welche Erwartungen er da an den Parteitag, auch an den Kanzler hat, darüber haben wir gesprochen. Herr Thürmer, womit könnte Olaf Scholz Sie denn auf dem Parteitag so richtig positiv überraschen?
Wenn er ein klares Bekenntnis und einen klaren Plan mitbringt, wie wir aus dieser Haushaltskrise rauskommen, wenn er sich ganz klar dazu bekennt, dass es keine Option sein darf, mit Sozialkürzungen, mit einem sozialen Kahlschlag die fehlenden Milliarden einzusparen und dementsprechend die Schuldenbremse auch für 2024 auszusetzen.
Und für wie wahrscheinlich halten Sie das, dass das so kommen wird?
Na, das will ich nicht bewerten. Ich freue mich sehr auf die Rede morgen und hoffe, da hat er einiges im Gepäck, um auch uns Jusos zu begeistern.
Sie haben gesagt, dass Olaf Scholz aufhören sollte, nur zu moderieren. Ist das aber nicht, wenn man zwei Koalitionspartner mit in der Regierung hat, genau die Aufgabe eigentlich eines Kanzlers, auch zu moderieren? Weil sonst bewegt sich ja gar nichts, oder?
Also der Kanzler hat vor allen Dingen auch die Aufgabe, die Leitlinien der Politik zu bestimmen. Und wenn zwei Streithähne sich permanent miteinander kloppen, dann muss im Zweifel, wenn es gar nicht anders geht, der Chef auch mal sagen, wo es lang geht.
Und das, würden Sie sagen, macht Olaf Scholz bisher einfach überhaupt nicht?
Ja, es ist jetzt seit 3 Wochen her, dass wir dieses Urteil aus Karlsruhe hatten und es gibt immer noch keine Lösung für diese Haushaltskrise und das kann ja keinen glücklich machen.
Wie ist denn das innerhalb der Partei dann, wenn man sich da begegnet? Wenn Sie Olaf Scholz offen kritisieren, ja auch in der Öffentlichkeit, wie läuft das dann auf so einem Parteitag, wenn man sich am Kaffeeautomaten oder am Buffet trifft? Ist das dann so, begrüßt man sich da ganz freundlich? Ist das dann vergessen oder wie muss ich mir das vorstellen?
Dann sage ich Hallo Olaf und er sagt Hallo Philipp. Und wir haben, glaube ich, ein beiderseitiges Verständnis dafür. Olaf Scholz war ja auch lange stellvertretender Juso-Bundesvorsitzender, welche Rolle wir im gesellschaftlichen Diskurs und auch in der Partei jeweils einnehmen.
Das heißt, es ist eigentlich ein Common Agreement, dass man als Juso-Bundesvorsitzender auch einfach mal auf die Kacke hauen muss, auch öffentlich.
Es ist jedenfalls kein Selbstzweck und das würde ich auch immer abstreiten, dass Jusos nur kritisieren um des Kritisieren willens. Aber es ist schon wichtig, dass es auch kritische Stimmen in der Partei gibt, die klar sagen, wenn etwas schiefläuft.
Jetzt, wenn man sich die Umfragewerte der SPD anschaut, kann man eigentlich nur sagen, die sind gerade katastrophal. Um die 15% bundesweit sind 10% weniger als bei der Bundestagswahl. Die Jusos, die fordern einen sozialeren Kurs. Abschaffung der Schuldenbremse, haben Sie eben auch schon gesagt, Umschwenken in der Asylpolitik. Glauben Sie, dass die SPD damit aus dem Umfragetief rauskäme?
Nicht nur damit, aber eine starke Sozialpolitik, ein starker Sozialstaat sind ganz wichtig in Zeiten der Krise und Zeiten des Umbruchs. Denn ein starker Sozialstaat garantiert, dass die Unsicherheiten politischer Wandlungsphasen nicht auf den Schultern der Schwächsten abgeladen werden. Und der zweite Schritt ist, dass wir eine klare Zukunftsvision brauchen, wo wir dieses Land, diese Gesellschaft hinentwickeln, wie wir den Wohlstand unserer Industriegesellschaft auch im klimaneutralen Zeitalter garantieren.
Genau so einen Bundestagswahlkampf hat Olaf Scholz ja eigentlich vor 2 Jahren oder über 2 Jahren mittlerweile gemacht. Wo ist das denn eigentlich hin?
Ja, das frage ich ihn auch und das frage ich mich auch. Meiner Ansicht nach war der Bundestagswahlkampf die inhaltliche Linie, die zum Erfolg führen kann. Und diese inhaltliche Linie ist uns leider etwas abhanden gekommen in der Ampel. Und ich glaube, das ist auch der Grund, wieso es gerade in den Umfragen und bei den letzten Landtagswahlen um die SPD und um die Zustimmungswerte der Ampel nicht sonderlich gut bestellt ist.
Jetzt sind ja die Umfragewerte für die Partei eine Sache. Wie nehmen Sie denn die Stimmung gerade an der Basis wahr? Sehen das viele so wie Sie und wie die Jusos?
Wir bekommen sehr viel Zuspruch dafür aus der gesamten Partei, dass wir hier einen Kurswechsel einfordern.
Sagt Juso-Vorsitzender Philipp Thürmer. Heute beginnt der Parteitag der SPD in Berlin. Und welche Erwartungen der Juso-Chef an die Parteiführung, an Olaf Scholz auch hat, darüber haben wir gesprochen. Danke, Herr Thürmer. Und ja, viel Spaß beim Parteitag.
Danke, Frau Klein.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Fürs Falschparken. Da kann es ein Knöllchen geben. Ist ziemlich nervig, aber oft auch berechtigt. Und das baden-württembergische Gingen. Das geht jetzt in der Adventszeit mal einen anderen Weg. Da verteilen Ordnungsamt-Mitarbeitende gerade Schokolade für richtig Parkende. Also Belohnung statt Bestrafung. Das ist eine wilde Idee, hat sich Justus Wolters aus dem Deutschlandfunk Nova-Team heute für uns angeschaut. Justus, ist Belohnung der richtige Weg, um das Verhalten der Menschen zu ändern? Ist es so einfach?
Ja und nein. Also in Gingen gibt es von den Menschen ganz viele positive Reaktionen auf die nette Geste der Stadt. Ob sich das Ganze tatsächlich positiv auf das Parkverhalten der Menschen auswirkt, kann man dort aber noch nicht sagen. Neurowissenschaftlerin und Autorin Franka Parian sagt, dass der Ansatz in Gingen an sich nicht verkehrt ist, aber fraglich ist, ob es mehr bringt als das Knöllchen verteilen.
Wir sehen in Experimenten, dass an sich Belohnung und Bestrafung genau gleich gut funktioniert. Und trotzdem denken wir als Gesellschaft immer viel eher an Bestrafung. Und das ist eigentlich ein Problem, denn die Welt ist schöner, wenn wir Belohnungen haben als Bestrafung. Das macht uns weitaus glücklicher und funktionieren tut ja beides.
Also Belohnung ist nicht per se der effektivere Weg, um das Verhalten von Menschen zu ändern. Man muss sich da vielmehr fragen, was motiviert Menschen denn wirklich und wie kann ich das auch von außen vielleicht beeinflussen?
Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass es darauf keine allgemeingültige Antwort gibt, oder?
Es gibt zumindest eine, die besonders häufig in Studien belegt wurde. Mhm. Die intrinsische Motivation, die ist wahnsinnig stark.
Ja.
Das bedeutet, wenn die Motivation aus mir selbst herauskommt. Das Problem dabei, Belohnung und Bestrafung wirken hier eher kontraproduktiv, sagt Franka Parian.
Wir sehen tatsächlich immer wieder in Studien, dass wir die durch Belohnung und Bestrafung sehr effizient untergraben. Also SchülerInnen zum Beispiel malen ganz gerne Bilder. Wenn man ihnen dafür aber eine Urkunde gibt und schon vorher sagt, wenn ihr schön malt, dann kriegt ihr eine Urkunde dafür, dann malen sie nachmittags nicht mehr weiter, weil das macht man ja nur für Urkunden, nicht einfach so, damit man Spaß haben kann.
Belohnen ist also nicht immer der richtige Weg. Wichtig, wenn man mit Belohnung arbeitet, sollte man das nicht ankündigen. Bei einer überraschenden Belohnung, wie auch jetzt bei unserem Beispiel mit der Schoki für die richtig Parkenden, da freuen sich die Menschen einfach über die Überraschung. Das bringt wenig, wird aber wohl auch keinen negativen Effekt auf das Parkverhalten haben, wenn diese Belohnung nach der Adventszeit dann auch wieder wegfällt.
Bewegen wir uns nochmal in ein absolut lebensnahes Szenario. WG zum Beispiel. Und da führt man einen dieser Kämpfe, die man immer wieder führt. Ne? Wer räumt die Spülmaschine aus? Keine Ahnung, wer staubsaugt einmal? Kann man da strategisch Belohnungen einsetzen, um das eigene Ziel zu erreichen?
Also Franka Parian sagt dazu, dass das im WG-Kontext nochmal eine Nummer schwieriger ist als sowieso schon.
Sobald man über befreundete Menschen in so einem Erziehungskontext nachdenkt, von wie manipuliere ich die denn, damit das Verhalten stimmt, hat man natürlich schon so eine gewisse Schieflage. Aber natürlich ist es schon wichtig, dass wir uns öfter auch mal klar machen, dass diese ständige Bestrafen und vor allen Dingen, wenn wir das Bestrafen verallgemeinern, oft dazu führt, dass die andere Person gar keine Lust mehr hat, was zu machen. Ich glaube, ein gewisses Bewusstsein daran zu gehen, hilft schon mal groß, dass man sich wirklich überlegt, was ist mir wichtig in dieser Beziehung und was sind die Sachen, die ich wirklich durchsetzen möchte und wo kann ich mir Kritik vielleicht auch einfach mal sparen.
Also da sollte man sich erstmal mit sich selbst und der Beziehung auseinandersetzen, bevor man Belohnung oder Bestrafung für ein bestimmtes Verhalten dann ankündigt.
Kann man sagen, was so die größte Belohnung für einen Menschen ist? Also um der größte Anreiz, um ein Verhalten zu ändern? Schokolade, ich mag Schokolade, aber ich nehme jetzt mal an, dass das nicht der allergrößte Anreiz ist.
Nee, also die stärkste Belohnung für uns ist, dass wir etwas machen und uns dadurch selbstwirksam fühlen, sagt die Neurowissenschaftlerin.
Also wenn Leute handeln und es hat Konsequenzen. Also Belohnung muss nicht immer heißen, dass wir Geld für irgendwas kriegen, sondern eine Belohnung kann auch einfach heißen, wenn wir uns einbringen, gibt es positive Konsequenzen. Jemand hört auf uns.
Und im WG-Kontext würde das jetzt beispielsweise bedeuten, dass der WG-Mitbewohner oder die Mitbewohnerin, die selten die Spülmaschine ausräumt, selbst einen Unterschied in der allgemeinen Stimmung in der WG merkt, wenn sie es dann doch mal tun. Das ist natürlich ein bisschen abstrakt und schwierig herbeizuführen, aber das wäre jetzt erstmal der grundlegende Ansatz.
Warum in einer Stadt in Baden-Württemberg gerade Schokolade für richtig ParkerInnen verteilt wird und warum Belohnungen aber auch nicht immer nur sinnvoll sind, das hat euch Justus Wolters aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion erklärt. Danke.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die humanitäre Lage in Gaza sei katastrophal, mit das Schlimmste, was man je erlebt habe. Das sagen 27 Hilfsorganisationen, darunter auch die Vereinten Nationen, über die Situation der Menschen im Gazastreifen. Israel setzt seinen Krieg gegen die Hamas fort. Von 450 Zielen in 24 Stunden war heute die Rede bei der israelischen Armee. Und über die aktuellen Entwicklungen spreche ich mit unserem Korrespondenten in Tel Aviv, mit Jan-Christoph Kitzler. Jan-Christoph, wie geht die israelische Armee denn gerade in Gaza vor?
Ja, das ist schon ziemlich heftig, was wir da mitbekommen. Das ist im Süden jetzt vor allem, wo sich die Kämpfe konzentrieren. Auch im Norden hat man in den letzten Tagen gekämpft, aber im Süden ist es jetzt eben auch besonders heftig. Zum Beispiel Khan Yunis ist ein Ballungsraum, der größte Ballungsraum im südlichen Gazastreifen. Da haben in normalen Zeiten 400.000 Menschen gewohnt und dann sind nochmal 250.000 etwa hinzugekommen, die sich eigentlich aus dem Norden dort in Sicherheit bringen wollten. Mhm. Und dort jetzt eben sind heftige Kämpfe und die Menschen wissen eigentlich nicht mehr wohin. Die sind zum Teil auf den Straßen unterwegs und es ist wirklich nicht einfach für diese Menschen.
Jetzt kursieren seit gestern Bilder von nackten Männern, also in Unterwäsche, auf der Straße, die von israelischen Soldaten in Schach gehalten werden. Was weiß man über diese Bilder?
Also offenbar sind das Bilder, das hat zumindest das israelische Militär bestätigt, von Hamas-Leuten oder mutmaßlichen Hamas-Leuten, die sich ergeben haben oder die man gefangen genommen hat. Die werden gezeigt auf einer Straße oder auch auf dem Feld. Da gab es noch ein anderes Bild von Leuten. Die sind oft mit nacktem Oberkörper und nur in Unterhose zu sehen, mit nach hinten auf dem Rücken verbundenen Händen. Das ist, soll ein Zeichen sein, dass sich eben auch Hamas-Kämpfer oder mutmaßliche Hamas-Kämpfer eben ergeben und dass die Kämpfe der israelischen Streitkräfte erfolgreich sind. Das sind natürlich Bilder, von denen man will, dass wir sie sehen. Auf der anderen Seite gab es vor ein paar Wochen schon die Meldungen, die Hamas würde die Kontrolle über den Norden des Gazastreifens verlieren. Und das hat sich dann auch nicht bewahrheitet. Da gab es immer noch heftige Kämpfe, jetzt auch in den letzten Tagen. Und auf der anderen Seite ist es zum Beispiel auch so, dass ich jetzt vorhin hier in Tel Aviv zweimal wieder im Schutzraum war, weil die Hamas weiter Raketen abschießt auf Israel. Auch das hat nicht aufgehört. Also von einer Kontrolle kann noch keine Rede sein, diese Bilder hin oder her.
Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat heute in Dubai auf der Weltklimakonferenz die israelische Regierung aufgefordert, ZivilistInnen im Gazastreifen besser zu schützen.
Dem Konflikt sind schon zu viele Zivilisten in Gaza zum Opfer gefallen.
Von vielen anderen Staaten wächst die Kritik an Israel. Kommt da irgendwas bei der Regierung unter Netanyahu an?
Also es gibt eigentlich nur einen großen Player, auf den die israelische Regierung hört, und das sind die USA. Das liegt daran, dass die USA natürlich Israel massiv unterstützen, auch mit militärischer Hilfe. Die liefern zum Beispiel bunkerbrechende Bomben und Munition, auch für Artillerie und solche Dinge. Also die USA sind da wichtig, auch finanziell. Und wenn die USA das sagen, dann hört Israel darauf. Es gab gestern eine Aussage von Antony Blinken, dem US-Außenminister, der gesagt hat, es sei wichtig eben, weil Israel muss alles tun, um auch eben die humanitäre Lage und den Schutz der Zivilisten ganz nach vorne zu stellen. Da kann man sich natürlich die Frage stellen, ist das wirklich so ernst gemeint, wenn die USA weiter sozusagen Waffen liefern oder ist das nur sozusagen auch eine Botschaft an die eigenen Wähler oder nach draußen? Auf jeden Fall ist das eine Stimme, die Israel hört.
Jetzt ist heute ja angekündigt worden, einen weiteren Grenzübergang für humanitäre Hilfe nach Gaza zu öffnen. Ist da mittlerweile was passiert?
Ja, wir haben versucht rauszubekommen, was das genau ist. Es geht um den Grenzübergang Kerem Shalom. Das ist ein großer Grenzübergang, über den eigentlich in der Vergangenheit immer die vielen Waren, Lkw, jeden Tag etwa 500 Lkw in den Gazastreifen gekommen waren, in Friedenszeiten oder vor dem Krieg. Das ist jetzt natürlich geschlossen gewesen, dieser Grenzübergang. Und die Waren, die jetzt reinkommen, die kommen über einen kleinen Grenzübergang in Rafah zu Ägypten hin, der eigentlich gar nicht dafür ausgelegt ist. Da geht es auch darum zu kontrollieren, was kommt da eigentlich rein. Und Israel hat jetzt offenbar ein Terminal freigegeben, in dem die Waren, die Container zum Beispiel, die reinkommen, gescannt werden, ob da wirklich zum Beispiel Waffen dabei sind oder solche Dinge. Der Grenzübergang selber, wo die Lkw dann reinfahren, das wird weiterhin Rafah sein. Aber es gibt eben diese Anlage, die ein bisschen östlich davon liegt, wo eben gescannt werden kann, was reinkommt. Und das soll die Logistik und die Hilfsgüter, die Menge der Hilfsgüter, die reinkommen, deutlich erhöhen.
Das wäre also überlebenswichtig für die Menschen in Gaza. Jetzt habe ich am Anfang gesagt, Israel setzt seinen Krieg gegen die Hamas fort. Gleichzeitig ist auch von neuen Raketenangriffen auf Israel die Rede. Was ist da passiert?
Ja, das war ziemlich heftig vorhin, das muss man sagen. Es hat auch vor allem Zentral-Israel hier den Raum, auch Tel Aviv, getroffen. Wir waren selber auch im Schutzraum. Das hat man eigentlich nicht erwartet. Die letzten Tage waren relativ ruhig. Immer wieder gab es Alarm in Gemeinden rund um den Gazastreifen, wo ja kaum noch Menschen leben, wo vor allem Militär ist. Da hat es Alarm gegeben und man hatte schon so ein bisschen den Verdacht, naja, jetzt so langsam nimmt die Feuerkraft der Hamas ab. Aber dann wieder diesen heftigen Angriff vorhin, der eben auch hier bis nach Tel Aviv gekommen ist. Das ist ein Zeichen auch der Hamas zu sagen, wir sind immer noch da. Wir sind immer noch da in diesem Krieg und das deutet wahrscheinlich auch darauf hin, dass dieser Krieg noch Wochen dauern wird und das ist natürlich keine gute Botschaft für die humanitäre Lage im Gazastreifen.
Jan-Christoph Kitzler aus unserem Studio in Tel Aviv war das über die aktuelle Lage in Gaza und Israel. Und dieser Krieg, der beschäftigt auch die Weltklimakonferenz in Dubai. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ist heute in die Verhandlungen mit eingestiegen und da hat sie klare Worte an die israelische Regierung gerichtet.
Wir erwarten, dass Israel sein militärisches Vorgehen anpasst, um ziviles Leid zu lindern.
Es geht also nicht ausschließlich ums Klima bei dieser COP. Welche Rolle der Krieg in Nahost in Dubai gerade spielt, darüber habe ich mit unserer Kollegin vor Ort gesprochen, mit Ilka Knigge. Ilka, lange klang das ja so, als wenn in Dubai vor allem die Klimakrise im Mittelpunkt steht, was ja auch Sinn macht bei einer Weltklimakonferenz und nicht der Krieg in Nahost. Aber ändert sich das gerade ein Stück weit?
Ja, ein Stück weit würde ich sagen schon. Wenn ich die deutsche Delegation mir so anschaue, dann haben anfangs alle sehr laut betont, dass hier die Klimakrise allen nötigen Raum bekommen soll. Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze war zu Beginn der Konferenz hier und ich habe sie gefragt, ob das so auch wirklich funktioniert bei den Krisen in der Welt. Sie meinte, das Treffen hier, das sei sogar eine Chance.
Diese Konferenz ist eine gute Gelegenheit, um das Miteinander zu betonen, weil der Klimawandel betrifft uns alle, alle auf der Welt und wir müssen gemeinsam eine Lösung finden. Und das steht hier zurzeit noch im Vordergrund.
Frankreichs Präsident Macron wollte die Gelegenheit hier wohl eigentlich auch nutzen, um mit VertreterInnen aus Ägypten, Jordanien und Katar zu sprechen. Also weil man hier gemeinsam ist. Aber das kam nicht zustande. Gleichzeitig haben von Anfang an einige hochrangige Politiker den Konflikt auch öffentlich zum Thema gemacht. Der Präsident der Türkei, Erdogan, hat Israel hier zum Beispiel Kriegsverbrechen vorgeworfen. Auch vom kubanischen Präsidenten Díaz-Canel habe ich im Plenary das Wort Genozid gehört. Am Ende ist es eben so, es erreicht natürlich viele, wenn Menschen wie Erdogan oder auch Baerbock hier etwas zum Krieg sagen. Denn hier sind Medien aus aller Welt ständig präsent. Das ist eine Bühne, die wollen viele nutzen.
Was bedeutet das für die Klimaverhandlungen, wenn so ein akuter Krieg dann doch auch immer wieder Thema ist?
Ja, die VertreterInnen des Iran sind von der Konferenz ja wieder abgereist. Und zwar mit der Argumentation, dass israelische VertreterInnen hier vor Ort sind. Israel selbst hat auch eine kleinere Delegation geschickt. Aber Staatspräsident Herzog ist angereist und hat sich hier laut Angaben seines Büros auch mit Vertretern aus aller Welt getroffen, über die Freilassung der Geiseln zu sprechen. Mhm. Also allgemein würde ich sagen, bedeutet das für die Verhandlungen natürlich, dass eine akute Krise sich gerade über diese Klimakrise legt. Ich habe im Vorfeld von einigen Beobachtern der Konferenz gehört, dass sie eben befürchten, dass diese komplexen Verhandlungen hier nicht ausreichend vorbereitet werden konnten, weil wichtige MinisterInnen und andere Akteure sich um den Gaza-Krieg kümmern müssen. Das würde natürlich auch auf Annalena Baerbock zutreffen, ne? Mhm. Gleichzeitig ist es eben schwierig zu sagen, ob sowas dann wirklich am Ende eine gemeinsame Linie gefährden kann oder ob das nicht die ganz unterschiedlichen Interessen der Staaten hier in Bezug auf den Klimaschutz eh schon tun. Hm.
Jetzt ist die Klimaprotestszene durch diesen Krieg auch ziemlich gespalten. Also Fridays for Future Deutschland hat sich beim Thema Krieg in Israel und Gaza ja deutlich auch von Greta Thunberg und den internationalen Fridays for Future distanziert. Schwächt das deren Position auf der COP?
Auf gewisse Weise ja. Also die deutschen Mitglieder von Fridays for Future nehmen an gemeinsamen Aktionen nicht mehr teil. Das soll erstmal für 2 Monate gelten, hat Luisa Neubauer heute gesagt. Sie sind natürlich dadurch hier viel weniger sichtbar und haben auch innerhalb der Bewegung viel zu diskutieren. Das hat sie mir gegenüber Anfang der Woche auch schon zugegeben. Heute war das dann wieder Thema, weil Fridays for Future Deutschland eben ausgerechnet heute an einer Protestaktion von den anderen Fridays for Future Demonstrierenden aus einer Welt nicht teilgenommen haben. Neubauer hat es so formuliert.
Ja, das ist eine interessante Parallele zwischen uns und der Bundesregierung gerade. Es ist aufwendig, hier zu sein, wenn es intern nicht alles gerade steht. Es hilft alles nichts. Wir müssen dafür kämpfen und uns dafür einsetzen, dass wir eine Grundlage finden, auf der wir zusammenarbeiten können. Wir haben uns deutschlandweit intern darauf festgelegt, dass wir eben 2 Monate lang interne, aber sozusagen auch sonstige Prozesse erst einmal pausieren, um diese Gespräche führen zu können, um den Rücken dafür frei zu haben. Und das heißt, in diesem Fall so waren wir jetzt zum Beispiel konkret nicht da.
Heißt, der Krieg in Nahost kostet sowohl PolitikerInnen als auch AktivistInnen zusätzliche Zeit, Ressourcen und das wirkt sich natürlich auch auf diese Konferenz hier aus.
Welche Rolle der Krieg zwischen Israel und der Hamas bei der Weltklimakonferenz in Dubai spielt, darüber habe ich mit unserer Kollegin Ilka Knigge gesprochen. Sie ist für uns in Dubai vor Ort. Danke, Ilka, für deine Einschätzung.
Danke, Rahel.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.